Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
Hören Sie heute: Ist zurzeit nicht lieferbar. Gehen uns bald die Rohstoffe aus? Die Moderation haben Ralf Krauter, Deutschlandfunk, und Andreas Sendker, die Zeit.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie lange mussten Sie auf Ihre neue Waschmaschine warten? Oder auf die Wärmepumpe? Das neue Auto? Haben Sie tatsächlich das Handymodell bekommen, das Sie sich gewünscht haben und ausgesucht haben? Die Lieferketten stocken. Computerchips sind knapp, Rohstoffe werden zum Politikum. Haben Sie schon mal was von Dysprosium gehört? Das ist eine seltene Erde. Übrigens, seltene Erden sind gar nicht so selten. Die Chemiker damals haben das Wort seltsam wegen der chemischen Eigenschaften dieser Elemente als selten bezeichnet. Dysprosium steckt unter anderem in den Steuerstäben von Kernkraftwerken. Es steckt aber auch in Elektromotoren und es steckt auch in Windrädern. Der Bedarf steigt in den nächsten 25 Jahren, so die Hypothese, um etwa 25.000%. Wie viele andere seltene Erden importieren wir Dysprosium hauptsächlich aus Südchina. Was bedeutet das jetzt für unsere Zukunft, für die Energiewende, für Deutschland als Innovations-, als Industriestandort?
Darüber wollen wir diskutieren in der nächsten Stunde mit drei ausgewiesenen Expertinnen, die wir eingeladen haben, mit uns ihr Wissen hier an dieser Stelle zu teilen. Ich begrüße ganz herzlich Anne Lauenroth. Sie arbeitet für den BDI, den Bundesverband der Deutschen Industrie. Sie ist dort Senior Managerin für Rohstoffpolitik, zuständig für europäische und internationale Rohstoffthemen im weitesten Sinne, aber auch für die Kreislaufwirtschaft, die uns heute auch beschäftigen wird. Studierte Politikwissenschaftlerin, zwischendurch mal für 6,5 Jahre in Brüssel tätig gewesen für die Stiftung Wissenschaft und Politik und zuletzt auch 3 Jahre als Beraterin bei der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Herzlich willkommen, Frau Lauenroth.
Herzlichen Dank.
Sebastian Roloff ist Bundestagsabgeordneter. Er ist 2021 für den Wahlkreis München Süd als SPD-Abgeordneter in den Bundestag eingezogen. Er ist Mitglied im Wirtschaftsausschuss und insofern der richtige Mann, der sich mit Rohstofffragen aller Art dort auch befasst. Studierter Jurist, war dann nach dem Studium auch mal Leiter der Rechtsabteilung bei der IG Metall in München. Und von 2019 bis 2021, bevor er sozusagen Abgeordneter geworden ist, Personalleiter bei MAN Truck and Bus. Herzlich willkommen an Sie, Herr Roloff. Hallo. Dr. Volker Steinbach ist der Vizepräsident der BGR. Das ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen. Er ist promovierter Geologe. Stammt ursprünglich aus Jena, fing schon vor über 30 Jahren bei der BGR an, leitet seit 2009 die Abteilung Rohstoffe, worunter sowohl Mineralien als auch Energierohstoffe fallen. Er ist der Mann, der weiß, was es wo gibt und was es kostet, da ranzukommen. Herzlich willkommen, Herr Steinbach.
Herr Steinbach, ich glaube, dann sind Sie genau der Richtige, um die eröffnende Frage zu stellen. Wo ist es denn besonders knapp, wenn wir nach vorne schauen? Ich habe jetzt gelernt in der Vorbereitung, die EU unterscheidet zwischen kritischen und strategischen Rohstoffen. Das scheinen ja schon mal 2 Stufen zu sein. Und ich habe gelernt, es gibt verschiedene Risiken, die an diesen Rohstoffen dranhängen, unter anderem ein Klumpenrisiko. Können Sie uns das erläutern?
Ja, auch unser Haus beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Kritikalität von Rohstoffen. Und wir sprechen eigentlich lieber von den potenziell kritischen Rohstoffen. Ein Rohstoff an sich ist ja nicht kritisch, wenn er existiert. Bei den kritischen Rohstoffen, die Definition geht weitestgehend darauf zurück, dass man sagt, wie viel von dem Rohstoff wird in einem Land produziert oder in wenigen Ländern, zum Beispiel die seltenen Erden, was wir bereits eben angesprochen hatten. Da ist eine sehr große Konzentration in China. Und beim Kobalt, zum Beispiel die Bergbauproduktion, eine extrem hohe Konzentration auf den Kongo, 80%. Dann müssen wir natürlich auch gucken, wie ist das politische Risiko in diesen Ländern oder gibt es noch andere Risiken, ich sage mal Umweltkatastrophen, Pandemien etc. Und das ist im Prinzip die Kritikalität. Das Thema strategische Rohstoffe, das ist natürlich mit Blick auf die Transformation unserer Wirtschaft in Europa, in Deutschland insbesondere, aber natürlich auch weltweit. Und da sind natürlich die Technologien für die erneuerbaren Energien, für die Elektromobilität, Windkraft, Photovoltaik, für die Digitalisierung, aber natürlich auch, wenn wir hier in den Critical Raw Materials Act schauen, für Weltraumforschung, für Militär etc. Und das sind die strategischen Rohstoffe, zum Teil überschneiden sie sich, also die Menge der kritischen Rohstoffe ist größer als die der strategischen. Und wenn wir jetzt aktuell schauen, was sehen wir, was jetzt knapp ist, das ist das Thema Lithium und das ist aus unserer Sicht das Thema Iridium. Lithium deshalb, weil wir Lithium einfach unheimlich in großen Mengen, wir Deutschland, aber auch die Welt, für die Elektromobilität benötigen. Und die Bergwerke brauchen ja ungefähr 10 bis 15 Jahre, bis sie in die Produktion gehen. Und da sehen wir jetzt für den Zeitraum bis 2030 tatsächlich eine Knappheit. Und unsere Unternehmen müssen sehen, dass sie schnell Lieferverträge oder sich beteiligen, zum Beispiel in Chile oder in Argentinien, Spanien, Australien. Der andere Rohstoff, den wir auch ziemlich kritisch sehen, ist das Thema Iridium. Iridium ist ein Beiprodukt der Platinproduktion. Platin, Gold, Platingruppenmetalle werden im Wesentlichen in Südafrika produziert, aber auch in Russland. Und da werden jährlich nur sehr wenig Tonnen überhaupt produziert und benötigt. Aber wir brauchen Iridium für die Wasserstofftechnologien. Da gibt es drei verschiedene. Zum Beispiel insbesondere braucht man eben Iridium für diese Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse. Und diese Elektrolyse ist besonders schnell hochfahrbar. Die bisherige alkalische Elektrolyse, die ist sehr, ich sag mal, träge. Deshalb sehen wir da schon eine große Knappheit aktuell. Geologisch muss man sagen, auf der Erde gibt es genügend Rohstoffe. Aus geologischer Sicht sehen wir keine Knappheiten, aber das sind natürlich dann die ganzen Aspekte. Ist in den Ländern eine Infrastruktur, Wasserzugang, Elektrizität, habe ich Fachpersonal, wie sind die Rahmenbedingungen, wie lange dauert es, ein Bergwerk in Produktion zu nehmen. Aus unserer Sicht geologisch gibt es riesige Vorkommen in Kanada, das ist einfach von der Geologie her und von der Fläche. Aber stellen Sie mal vor, Sie wollen heute ein Bergwerk erschließen, dann dauert das, dann haben Sie keine Straße in diese Richtung. Also das ist natürlich diese Infrastruktur, wie lange dauert es, diesen Rohstoff zu erschließen.
Frau Launroth, jetzt sind schon zwei Stichworte gefallen, Lithium, Iridium. Ich würde mal gerne noch ein paar Zahlen in die Runde werfen, die ich gelesen habe bei einer Studie des Joint Research Centers der EU-Kommission. Da ist unter anderem zu lesen, dass allein für den Umstieg auf Elektromobilität wir sozusagen bis 2035 einen Mehrbedarf an wichtigen Metallen haben werden. Kobalt Faktor 5, Graphit Faktor 7, Lithium Faktor 8. Allein bis 2035, allein um die Verkehrswende, also Elektromobilität, hinzukriegen. Eine andere Zahl noch, der Bedarf an seltenen Erden für Windräder wird sich bis 2050 verfünffachen. Machen sich Ihre Mitgliedsunternehmen Sorgen, wo sie herkommen sollen, diese Rohstoffe für die große Transformation, die wir alle wollen, die erklärtes politisches Ziel ist?
Ja, also definitiv sieht man in der Industrie ein großes Umdenken und auch eine sozusagen größere Dringlichkeit, die Frage der Rohstoffbeschaffung anzugehen. Es funktioniert sozusagen nicht mehr so wie in den letzten Jahren, dass man letztendlich über den internationalen Markt einkaufen kann. Zum einen entsteht das dadurch, weil tatsächlich sozusagen die Nachfrage extrem steigen wird durch den Ausbau oder durch letztendlich die Transformation weg von den fossilen in ein ganz neues System. Dafür brauchen wir, kann man so schön sagen, Metalle sozusagen sind das neue Öl und Gas. Und deswegen braucht man halt extrem viele dieser strategischen kritischen Rohstoffe. Und gleichzeitig haben wir aber die Gefahr, dass das Angebot nicht hinterherkommt, also dass wir in so ein Defizit kommen. Und das Angebot wird dadurch auch noch limitiert oder droht zu limitiert zu werden, weil, und Herr Dr. Steinbach sagte das schon, viele Metalle, die überhaupt erst mal gehoben, gefördert und dann raffiniert werden, in sehr konzentrierten Märkten und Ländern passieren, weil das ist sehr kapitalintensiv, das sozusagen zu fördern und auch zu raffinieren. Und das heißt, diese Länder, und wir haben auch jüngste Ankündigungen auch wieder, wie China, wie Indonesien, wie auch Chile, gucken halt auch, was sie mit den Rohstoffen machen und wie viel sie davon überhaupt exportieren. Also wir haben zum Beispiel in Indonesien das Thema beim Nickel, wo es Exportrestriktionen gibt. Und das ist auch nachvollziehbar, dass die rohstoffreichen Länder das machen, dass sie mehr Wertschöpfung im Land haben. Also sozusagen, sie wollen Investitionen in den Rohstoffabbau und dort die Verarbeitung haben, bedeutet aber, dass weniger exportiert wird. Genau das Thema haben wir jetzt bei einer möglichen stärkeren Beeinflussung sozusagen staatlichen Strategie in Chile mit Blick auf Lithium. Und auch bei China hatten wir schon in der Vergangenheit verschiedene Restriktionen mit Blick auf den Export bei seltenen Erden. Wir hatten es bei Magnesium, da war es auch bedingt dadurch, dass sozusagen das eigene Strom- und Energiesystem die Magnesiumproduktion gedrosselt hat. Also das heißt, die Industrie ist letztendlich in einem sehr auch geopolitisch angespannten Umfeld unterwegs. Und es geht jetzt letztendlich wirklich darum, und weil alle Länder auf der Welt diese Rohstoffe brauchen, überhaupt den Zugang dazu zu haben. Das heißt, in der Industrie ist ein riesiges Umdenken da und die Unternehmen müssen sich halt viel stärker ihre Wertschöpfungsketten runter mit dem Thema Rohstoffbeschaffung beschäftigen.
Sebastian Roloff, der Angriff Russlands auf die Ukraine hat uns gezeigt, wir haben uns zu monopolhaft abhängig gemacht von russischem Gas. Das ist jetzt ein Energieproblem, das wir ganz rasend schnell lösen mussten, indem wir Gas woanders her beschafft haben. Wir haben eben keine Liefernetze aufgebaut, sondern wir haben vor allem auf einen sehr billigen Lieferanten gesetzt. Das ist auch politisch von Putin eingesetzt worden. Jetzt schauen wir zum Beispiel auf China, auf Taiwan, auf den möglicherweise dort drohenden Konflikt. Wir wissen, wir sind von Taiwan abhängig, was die Chipproduktion angeht. Ich glaube, über 50% der Halbleiter dieser Welt kommen aus diesem Land. Haben wir diesen Blick, diesen geopolitischen Blick vernachlässigt in den vergangenen Jahren und werden jetzt wach? Oder passiert schon länger was im Hintergrund?
Es passiert schon länger was im Hintergrund, aber zu langsam. Und im Grunde ist ja Gas auch ein Rohstoff, wenn man so will. Und dass der wirklich als Waffe eingesetzt werden kann, wenn es auf einmal politisch legitim erscheint, ist eine der zahlreichen Sachen, die wir sehr schmerzhaft lernen mussten im letzten Jahr. Genauso übrigens, dass die Politik, dass man sagt, naja, es wird schon jede Form von Rohstoff irgendwie verfügbar sein auf dem Weltmarkt, zur Not ein bisschen später oder zur Not deutlich teurer, ganz offensichtlich auch nicht funktioniert. Ja, das beste Beispiel, was Lieferketten und ihre Resilienz, ihre mangelnde betrifft, war ja das Schiff im Suezkanal. Also dass wirklich weltweit Lieferengpässe waren, weil da irgendwie ein Schiff irgendwas verstopft. Ich darf es ein bisschen flapsig sagen. Und daraus müssen wir lernen. Der deutsche Wohlstand der letzten 20 Jahre basiert ganz wesentlich auf billigem russischen Energieträgern. So schön wird es sozusagen nicht mehr, in Anführungszeichen. Und da müssen wir sehr schnell Rückschlüsse ziehen, in was für Abhängigkeiten wir uns entweder schon begeben haben oder begeben könnten und wo wir wirklich vorsichtig sein müssen. Ich glaube ja, wenn Sie auf China anspielen, haben wir nicht nur mit Rohstoffen ein Thema. Da haben wir mit Unternehmensbeteiligungen, mit Kapital und so weiter noch ganz andere Fragen der Abhängigkeit. Und das wird insbesondere, und Sie haben die Frage Taiwan angesprochen, mit Blick auf die Rolle, die China eventuell in der Welt spielt, wenn es blöd läuft, noch sehr spannend werden. Und dementsprechend müssen wir die Fragen, wo kann man diversifizieren, wo können wir gucken, dass wir doch mehr auf Handel mit Demokratien umsteigen, auch wenn es vielleicht teurer oder ungünstiger ist. Und wo haben wir einen Plan B bei den einzelnen Rohstoffen, die erforderlich sind, um in dem Bereich zu bleiben, müssen wir sehr, sehr schnell beantworten. Und da sind wir jetzt auch dran. Aber es ist auch höchste Eisenbahn.
Es gibt eine Reihe von strategischen Rohstoffpartnerschaften. Die sind teilweise abgeschlossen, teilweise in Entwicklung. Ist das einer der richtigen Wege?
Unbedingt. Und da wäre es natürlich erstmal günstig, wenn wir das auf europäischer Unionsbasis alleine wegen der Marktmacht schaffen. Aber auch Deutschland muss natürlich gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Und natürlich würde ich zum Beispiel auch gerne nur mit Kanada zum Beispiel handeln, wenn die alle unsere Bedarfe abdecken könnten, weil man da sowohl was die Demokratie als auch was die Umwelt und die Sozialstandards betrifft, in der Regel auf der sicheren Seite ist. Aber die haben natürlich auch nicht alles, was wir brauchen. Ich bin sehr froh, dass der Bundeskanzler in Südamerika dementsprechend viel unterwegs ist und da viel abschließt. In Afrika sind wir gerade im Bereich seltene Erden, die Sie angesprochen haben, aktiv. Und da ist es natürlich jetzt auch blöd, wenn alle europäischen Länder so ein bisschen gucken, wer ist jetzt der Schnellste und wer hat den besten Deal. Aber so funktioniert es ja auch in der Wirtschaft irgendwo ein bisschen, ja, im Kapitalismus. Und dementsprechend müssen wir jetzt erstmal im Besten als Europa, aber zunächst mal auch als Deutschland gucken, wo wir mittelfristig bleiben.
Aber haben wir das Thema Afrika nicht gnadenlos verschlafen? Die Chinesen sind schon sehr, sehr lange dort aktiv, bauen Häfen, investieren in Infrastruktur auch, um natürlich dafür was zurückzubekommen und um Rohstoffe zu erschließen. Wir sind da sehr, sehr spät dran, oder?
Ja, weil wir nicht so eine konsequente mittelfristige Strategie haben und hatten, habe ich das Gefühl. Man hat immer eher den kurzfristigen Bedarf irgendwo gedeckt. Und wenn es dann um Handel mit Afrika ging, war das auch meistens nicht so richtig auf Augenhöhe und dann auch viel teilweise noch belehren, Zeigefinger. Das muss es dahingehend auch ein Stück weit geben, als dass ich zum Beispiel sage, wir sollten nur Rohstoffe nehmen, die nach den ILO-Kernarbeitsnormen gefördert werden und jetzt nicht zum Beispiel in Form von Kinderarbeit oder so. Es muss rote Linien geben aus deutscher und europäischer Sicht. Aber die Chinesen haben mit Sicherheit die letzten Jahre einiges strategisch sehr, sehr richtig gemacht. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir das ausgleichen.
Herr Steinbach, der Bundeskanzler und die Außenministerin sind viel auf Reisen, versuchen überall auf der Welt diese strategischen Partnerschaften zu fördern. Der Bundeskanzler war im März auch bei Ihnen, bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, und hat sich, weil dieses Thema ja doch auch recht hoch auf der politischen Agenda inzwischen ist, informiert. Was ist denn Ihr Ratschlag sozusagen an die Bundesregierung, dieses Gefühl, dass man vielleicht bei bestimmten Rohstoffen in dieselben Fallen reinläuft oder schon reingelaufen ist, wie wir das bei den fossilen Energieträgern hatten, aus dieser Falle wieder rauszukommen? Also was wären so die wichtigsten Empfehlungen, die Sie dem Kanzler dann da in Form eines Dossiers oder wie auch immer mit auf den Weg gegeben haben?
Also unser Haus beschäftigt sich schon Jahrzehnte mit dem Thema Rohstoffe, und aus dem Grund haben wir 2010 bei uns im Haus die Deutsche Rohstoffagentur gegründet. Mit dieser analysieren wir relativ genau die Weltmarktsituation. Zum einen, wo kommen die Rohstoffe heute her? Wo können sie in den nächsten 10 bis 20 und 30 Jahren herkommen? Auf der anderen Seite analysieren wir aber auch gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut alle 5 Jahre, welche Zukunftstechnologien werden sich entwickeln. Das ist ja auch oftmals eine Blackbox, auch bei den Batterien. Wir hören jetzt Lithium-Ionen-Batterien, jetzt kommen möglicherweise Natrium-Batterien. Also muss man wissen, welcher Rohstoffbedarf ist tatsächlich in den nächsten 10, 20 Jahren. Diese Analyse führen wir durch. Aus unserer Sicht ist natürlich wichtig für die deutsche Industrie, erstens Beteiligung wieder am Bergbau. Nach Möglichkeit in Deutschland, wir werden sicherlich auch noch über den Critical Raw Materials Act diskutieren, nach Möglichkeit in Deutschland bzw. in Europa. Wie Herr Roloff sagte, wir müssen vieles auch europäisch sehen. Die Frage der Diversifizierung unserer Handelsbeziehungen nicht abhängig machen von China. Da ist in den letzten Jahren auch etwas passiert. Wir waren ja auch bei metallischen Rohstoffen von Russland abhängig. Da ist in den letzten 12 Monaten auch sehr viel passiert. Also ich will damit auch sagen, es ist einiges möglich. Auch die Frage, wir müssen aus unserer Sicht auch die Kompetenz in Deutschland stärken für die Frage Exploration, für die Frage Metallurgie, für die Frage Recycling, für die Kreislaufwirtschaft. Hier haben wir auch in den letzten Jahrzehnten als Gesellschaft zu wenig investiert. Wir haben ganz viel mit Instagram und Medien und Co. gemacht. Aber ich denke, wir müssen wirklich für die Basis unserer Industrie hier wieder mehr schaffen. Wir müssen es auch lukrativ machen, dass deutsche junge Studentinnen und Studenten auch MINT-Fächer studieren wollen. Das ist die Basis. Und natürlich als Rat für die Bundesregierung hier zu flankieren. Und das ist natürlich wichtig, auch in Abstimmung mit der Industrie. Da muss man auch schauen, welche Struktur hat Deutschland. Wir haben große Konzerne, wir haben aber auch einen starken Mittelstand, dass man hier wirklich Instrumente schafft, die den deutschen Unternehmen dienen. Aus unserer Sicht ist die Bundesregierung da auf einem sehr guten Weg. Gemeinsam mit der EU, Critical Raw Materials Act, auch das Wirtschaftsministerium, die Staatssekretärin Brandner hat da ja auch dieses Eckpunktepapier der Bundesregierung nochmal als Update der Rohstoffstrategie auf den Weg gebracht. Das ist meines Erachtens in der Politik gut erkannt. Ich glaube, es kommt jetzt darauf an, dieses auch schnell umzusetzen. Das wird schwierig sein für die Industrie. Aber da sehe ich weniger die Problematik, dass die Industrie gewillt ist. Ich sehe, sie ist gewillt. Ich sehe auch, die Politik ist gewillt. Da sehe ich eigentlich, dass unsere Gesellschaft hier noch einen großen Nachholbedarf hat, dass wir sagen, okay, wie ist es denn mit der Akzeptanz für Rohstoffe? Kompetenz im MINT-Bereich ist die eine Sache, aber die viel größere Sache sehe ich wirklich diese Problematik, dass viele Leute einsehen, okay, jetzt hört man, wir brauchen seltene Erden, wir brauchen Lithium, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Und ich glaube, das muss sich dringend ändern, dass wir sagen, wir wollen nicht abhängig sein von China. In China werden ja manche Rohstoffe auch nicht unter diesen Umweltstandards wie in Deutschland produziert. Das muss jedem von uns bewusster sein. Und wenn wir das nicht schaffen, wird es verdammt schwierig sein für die Wirtschaft und auch für die Politik, denn die Zeit läuft uns davon.
Der Critical Raw Materials Act, das wollen wir kurz nachschieben, den haben Sie jetzt schon zweimal erwähnt, Herr Steinbach, und da wollen wir natürlich auch auf zu sprechen kommen. Das ist eine EU-Gesetzesvorlage, noch in der Abstimmung befindlich, die dafür sorgen soll, dass EU-weit die Lieferketten für Rohstoffe und Vorprodukte für die Industrie resilienter werden. Und das wäre jetzt wahrscheinlich die spannende Frage, die wir direkt an Sie, Frau Lauenroth, vom BDI mal weiterspielen könnten. Stehen denn da die richtigen Sachen drin? Also ich sag mal zwei Zahlen nur, da steht drin, dass 10% aller Rohstoffe, die wir EU-weit verbrauchen, künftig in der EU gefördert werden sollen. Das bedeutet, dass Bergbau, wie das gerade schon anklang, auch bei uns wieder irgendwo wird stattfinden müssen. Und da steht auch drin, dass künftig 40% der Verarbeitung von Rohstoffen auch in der EU passieren soll. Auch da stehen wir in manchen Feldern ziemlich blank da. Also eigentlich ein richtiger Impuls. Wie sieht man das auf Seiten der deutschen Industrie?
Ja, also wir sehen das erstmal sehr positiv, weil es extrem wichtig ist, dass auf europäischer Ebene dieses Thema sozusagen angegangen wird und auch in einer Form angegangen wird, die zum Handeln auch ermöglicht. Und dass man sich ambitionierte Ziele setzt, ist, glaube ich, auch sehr richtig. In der Tat, Sie haben angesprochen, 10% des Jahresverbrauchs sozusagen in der EU soll 2030 aus heimischem Bergbau sein, 40% Verarbeitung und 15% aus Recycling. Und was auch noch ein interessanter Punkt ist, es soll beim Bezug eines jeweiligen Rohstoffs nur bis zu 65% sozusagen Abhängigkeit von einem Land sein. Nur mal als Beispiel, es gibt Rohstoffe, wo die Abhängigkeiten 90% sind, da sozusagen runterzukommen. Da ist auch wieder der Elefant China sehr stark im Raum. Da runterzukommen, das ist schon sehr ambitioniert. Es ist aber richtig, dass die EU sich da sehr ambitionierte Ziele setzt für verschiedene Rohstoffe als Ganzes, für die strategischen. Bei einigen wird es einfacher sein, die zu erreichen, bei anderen sehr, sehr schwierig. Aber wir sehen das sozusagen die Ziele erstmal sehr positiv. Was wir aber als Manko sehen, ist, dass nicht so richtig Instrumente da drin sind, das umzusetzen. Also was positiv ist, dass es zum Beispiel eine Beschleunigung geben soll bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren für sogenannte strategische Projekte. Da können sich dann verschiedene Akteure sozusagen für bewerben. Das soll auch mit Vergünstigungen oder sozusagen Auswirkungen auf verschiedene Mitgliedstaaten sein. Also wirklich als europäische strategische Projekte, die sollen auch im Ausland möglich sein. Und die hätten dann Zugang zu beschleunigten Verfahren und auch Zugang zu Finanzierung. Das ist erstmal positiv. Da wird natürlich sehr stark die Umsetzung dann auch von den Mitgliedstaaten und zum Beispiel in Deutschland sehr stark von den Ländern und Kommunen abhängen, weil die haben die Kompetenz dafür. Was wir aber zum Beispiel als schwierig erachten, ist, dass es keinen eigenen Finanzierungstopf zum Beispiel gibt. Es gab eine große Diskussion im Vorfeld des Gesetzes, dass man einen Rohstoffinvestitionsfonds aufsetzt. Und dieser hätte die Möglichkeit gehabt, letztendlich auch in strategische Projekte zu investieren. Wir haben jetzt die Diskussion sozusagen auf nationaler Ebene, dass so ein Rohstofffonds entstehen soll. Aber das ist letztendlich ein Manko, wo natürlich die Frage ist, weil das ist sehr kapitalintensiv, diese Projekte, ob dann auch wirklich in dieser Schnelligkeit und mit diesem Investment, was man braucht, investiert wird. Andere Punkte, die zum Beispiel nicht im Critical Raw Materials Act stehen und die auch darüber hinausgehen, ist das ganze Thema Rahmenbedingungen, zum Beispiel Strom- und Energiepreise. Weil sowohl Bergbau als auch Raffinade, also Verarbeitung, als auch Recycling in Anlagen, in Fabriken ist sehr energieintensiv. Und das heißt, es ist immer sehr stark das Thema Rohstoffe, Verarbeitung, Recycling ist sehr stark mit generellen standortpolitischen, industriepolitischen Themen der Energiefrage verbunden. Und das heißt, das eine funktioniert nur mit dem anderen und da muss natürlich auch extrem eine Lösung her. Wo viel Potenzial drin ist, ist im ganzen Bereich Recycling, Kreislaufwirtschaft. Da hat man sich jetzt sehr stark auf das Thema Permanentmagneten konzentriert. Da sind viele gute Punkte drin. Das muss jetzt noch eher die Frage der Operationalisierung, also wie man auch wirklich sozusagen diesen Markt Hochlauf schafft. Weil beim Thema Recycling ist es so, dass die ganzen Rohstoffe, die man quasi braucht, um sie wieder zu recyceln, die sind noch gar nicht in dem Kreislauf drin. Also wenn Sie sich das vorstellen, jetzt die ganzen Batterien, die in E-Autos sind, die kommen ja erst wieder zurück, wenn die ganzen E-Autos sozusagen auf der Straße sind und dann nach vielleicht 15 Jahren und so weiter erst wieder zurückkommen. Und das heißt, diese Masse an Rohstoffen, die es braucht fürs Recycling, das wird noch dauern. Also das heißt, wir müssen jetzt relativ schnell schauen, dass wir diese strategischen Projekte, diesen Ausbau der Kapazitäten wirklich auf die Straße bekommen.
Eine kurze Nachfrage zu einem Stichwort, das gerade auch ziemlich heiß diskutiert wird, Urban Mining. Wir sind etwas mehr als 80 Millionen Bundesbürger, aber wir haben schätzungsweise 70 Millionen gebrauchte Handys in den Schubladen liegen. Da steckt eine Menge drin an Gold, an Silber, an anderen Metallen, an seltenen Metallen. Wie heben wir denn diesen Schatz?
Ja, sehr relevantes Thema. Da geht es auch um Abfälle sozusagen, die jetzt als Abfälle, auch Industrieabfälle und so weiter, halt im jetzigen Bergbau auch oder im historischen Bergbau anfallen. Das wird ein Riesenthema. Da braucht es natürlich letztendlich auch die Verbraucher und dass wir effiziente Sammelsysteme haben. Also es hängt sehr stark an diesem ganzen Thema Sammlung und dass wir da letztendlich auch gemeinsam Gesellschaft und Politik und Wirtschaft da ein Ökosystem auch für haben. Und deswegen sind ja auch solche Veranstaltungen wie diese hier gut, dass so ein Bewusstsein auch entsteht, dass da viel, was quasi in den Schubladen ist oder was jetzt als Abfall deklariert ist, unglaublich viele Wertstoffe enthält, die es halt gilt, über gute Sammelsysteme und Anlagen und Verfahren auch. Es geht auch viel um Verfahren, deswegen geht es auch viel noch um Forschung und Entwicklung, Innovation, dass man halt wirklich sozusagen die Rohstoffe, die in den vermeintlichen Abfällen sind, als Wertstoffe halt auch wieder benutzt werden können. Also das ist ein Riesenpotenzial tatsächlich.
Sebastian Rohloff, Anne Launroth hatte vorhin schon gesagt, wir sind ein Land, das hohe Lohnkosten hat, das hohe Energiekosten hat. Und jetzt denken wir darüber nach, eine schmutzige Industrie wie den Bergbau wieder nach Deutschland zu holen. Auch die verarbeitende Industrie ist keine unbedingt saubere, denn das, was da gewonnen wird, sind Gemische, bei denen dann neben dem gewünschten Stoff auch andere anfallen, die wir nicht so gerne haben, aber die wir dann trotzdem mit einsammeln müssen. Glauben Sie, dass das gelingen kann? An welchen Hebeln muss man drehen? Welche Schalter muss man umlegen, damit das funktioniert?
Also der Bergbau und die heimische Förderungsindustrie war ja nie weg. Es ist ja nicht so, dass wir keine funktionierenden Bergwerke hätten oder Abbauorte. Das muss nur deutlich ausgeweitet werden. Und jetzt ist es so, dass wir da schon ein Akzeptanzproblem oft in der Bevölkerung haben. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Also der heimische Kiesabbau, den findet in der Theorie jeder super, weil ja, es doch schön ist, wenn man davon neue Wohnungen baut, in denen die Menschen dann hoffentlich bezahlbar wohnen können. Hat. Aber genau, aber wenn das in der eigenen Nachbarschaft passiert und dann natürlich auch erstmal vielleicht was abgeholzt werden muss etc., dann ist die Begeisterung nicht so ausgeprägt, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen. Und da müssen wir zu einem Bewusstseinswandel kommen, weil völlig klar ist, dass auch aus deutscher Sicht wir ohne eine deutliche Steigerung des heimischen Rohstoffabbaus in massive Probleme kommen werden. Und das muss man den Menschen vermitteln. Also was ist die Industrie, die Wirtschaft und damit auch den eigenen Wohlstand kostet, wenn wir unsere eigenen Potenziale nicht mindestens anteilig heben.
Haben Sie ein Rezept in der Tasche? Schon bei der Stromtrasse, die Windstrom vom Norden nach Süden transportieren soll, sagt jeder, okay, brauchen wir, aber doch bitte nicht in meinem Garten. Not in my backyard ist die typische Formulierung.
Na, ich bin immer für Aufklärung. Und wenn man zum Beispiel einen Kiesberg, um im Beispiel zu bleiben, irgendwo eröffnen oder erweitern möchte, dann macht es halt auch Sinn, die Nachbarschaft einzuladen und sich das anzugucken. Und da sind Sachen, die ich auch erst gelernt habe in den wenigen Jahren, die ich dieses Thema bearbeite, dass das zum Beispiel gerade aus Naturschutzgründen auch wieder Chancen mit sich bringt, die man gar nicht erwartet hätte, wenn man wieder Lebensräume für seltene Arten und so weiter schafft. Das sind Zusammenhänge, die einem gar nicht so klar sind, wenn man erst mal sieht, dass vielleicht was abgeholzt wird und man dann auch ein Lärmthema unter Umständen hat. Aber mehr ist es bei Kies ja nicht. Ich würde auch der Bewertung dreckige Industrien oder wie Sie es gesagt haben, nicht ganz so zustimmen.
War ein bisschen zugespitzt.
Ja, aber ist auch gut, verstehe ich auch. Macht aber es natürlich nicht leichter, dafür zu werben, wenn man sagt, wir machen jetzt bei euch was, was dann irgendwie dreckig ist, weil es ist ja, was Emissionen betrifft, nicht, also da gibt es ja unter Umständen Schlimmeres. Aber das wird eine Akzeptanzfrage sein und ohne die wird es nicht gehen.
Ich würde da sehr gern was zu sagen zum Thema schmutzig, weil das ist tatsächlich auch das, was einfach nicht, nicht stimmt. Also in Deutschland findet sowohl Bergbau als auch Weiterverarbeitung wirklich nach höchsten Standards statt. Und Sie haben das genannt. Ich finde das auch immer sehr faszinierend, dass das sehr eng verknüpft ist mit dem Naturschutz hier und die Auflagen auch dafür. Das heißt, wir haben in der Tat immer nach Bergbau dann Renaturierungsaktivitäten. Die sind gefordert. Und auch die Beteiligung der Nachbarschaften, der Bevölkerung sind da. Und wir haben mittlerweile auch einfach sehr sogenannte minimalinvasive Verfahren auch für Bergbau, die teilweise einfach unter Tage stattfinden. Da sieht man gar nichts groß. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Deswegen ist dieses Thema, sich das anschauen. Was bedeutet das? Wie sieht so ein Projekt aus? Was heißt das für mich in der Nachbarschaft? Das ist extrem wichtig, weil, glaube ich, diese Bilder, die wir teilweise aus dem Ausland kennen oder auch noch von Bergbau vor 30, 40, 50 Jahren, die stimmen einfach so nicht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, auch für die Diskussion hier einfach mal zu sehen, was bedeutet eigentlich wirklich moderner Bergbau und auch moderne Weiterverarbeitung.
Herr Steinbach, ganz kurz, und dann hätte ich noch eine Frage an Sie. Genau.
Tolle Frage von Ihnen, von den Medien. Ich glaube, Sie haben da eine tolle Möglichkeit, dieses Thema positiv in die Welt zu bringen. Und wenn ich mir die Regionen jetzt um Leipzig anschaue, wunderbare Seen, Steinbrüche, das sind tolle Habitate für Geier, für Amphibien und so weiter. Und was man vielleicht auch noch deutlich herausstellen muss bei dem Thema Rohstoffgewinnung, das ist auch nur eine Flächeninanspruchnahme auf Zeit. Von 10 Jahren etc. Das ist nicht auf Dauer. Und danach kann ich es wieder nutzen. Wir können zum Beispiel auf den Baggerseen auch Photovoltaik und so weiter aufbringen. Also wichtiger Aspekt. Und ich sehe hier wirklich auch die Medien und auch die Zivilgesellschaft hier in der Verantwortung.
Die Medien müssen aber natürlich auch kritisch nachfragen. Und wenn das alles zu schön klingt, ist es immer mal wichtig, sich anzuschauen, was das in der Realität bedeutet. Schauen wir nochmal auf die seltenen Erden, von denen, glaube ich, viele mitbekommen haben. Die sind wichtig für viele Technologien, die für die Energiewende brauchen zum Beispiel. Aktuelle Zahl, 98% des EU-Bedarfs kommt aus China und auch 85% der weltweiten Verarbeitung von seltenen Erden findet in China statt. Also da gibt es eine extreme Abhängigkeit. Und dass das passiert ist, das liegt daran, dass China vor ungefähr 40 Jahren quasi strategisch beschlossen hat, wir wollen diese kompletten Wertschöpfungsketten bei uns aufbauen. Und dass dann alle Konkurrenten, die es viele Jahre noch gab, die das auch alles konnten, irgendwann gesagt haben, die Chinesen machen das billiger, für uns lohnt sich das nicht mehr. Platt gesagt kann man aber auch sagen, die Chinesen haben es billiger gemacht, weil die Umweltauflagen laxer waren und weil wir gesagt haben, wir wollen den Dreck hier nicht haben, kaufen uns dann aber das schöne Smartphone, was in Asien hergestellt wurde und nutzen das gerne. Wie gehen wir damit um? Also ist es wirklich so, dass jetzt zum Beispiel die Gewinnung und Aufbereitung von seltenen Erden so eine Art Clean-Bergbau sein könnte? Oder muss man nicht ehrlich sein und sagen, das bringt schon auch Umweltfolgen mit sich, die man den Leuten ehrlich kommunizieren muss? Herr Steinbach, wie sieht das aus, wenn man seltene Erden gewinnt?
Also ich sag mal, grundsätzlich ist Bergbau, aber auch alle anderen Aktivitäten des Menschen, alle Industrie, Landwirtschaft, die Medizin ist ein Eingriff in die Natur. Also wenn ich mich röntgen lasse, wenn ich ins MRT gehe, diese leicht- und mittelradioaktiven Reststoffe müssen irgendwo entsorgt werden. Das ist alles ein Eingriff und der Bergbau natürlich auch. Es klang schon von Frau Lauenroth an, wir haben in Deutschland mit die höchsten Umweltstandards, auch in Europa, Wasserrahmenrichtlinie, Naturschutz und so weiter. Dann geht es natürlich in eine Umweltprüfung rein. Da gibt es dann für die Firmen Umweltauflagen. Nur was wir natürlich sehen, Sie hatten es angesprochen, in China oder in anderen Ländern sind die Maßstäbe nicht so hoch. Also aus unserer Sicht ist in Europa auch ein seltener Erdenbergbau, wäre das möglich. Wir haben Kompetenz verloren, das möglicherweise, weil wir da noch nicht diese strategische Brille auf hatten. Und China hatte diese strategische Brille auf. Und es gibt auch andere Beispiele. Ganz aktuell ist das Thema Magnesium. Wir sind in hohem Maße auch von den Importen abhängig aus China. China muss natürlich auch die Umweltrichtlinien einhalten, die internationalen CO2-Emissionen senken. In der Provinz Shanxi wird derzeit das meiste Magnesium in China hergestellt und damit ist es auch weltweit einer der großen Magnesium-Player. Ist das Problem, dass für diese Produktion von Magnesium wird Gas aus der Kokerei eingesetzt. Kokerei, hohe CO2-Emissionen. Das will jetzt China reduzieren, weil sie die internationalen, nationalen Standards erfüllen will. Das wird aber bei uns dazu führen oder auf dem Weltmarkt, dass Magnesium nicht angeboten wird. Und wenn wir sagen, ich finde es auch richtig, 10% der kritischen oder strategischen Rohstoffe in Europa in den nächsten Jahren abzubauen, finde ich vollkommen richtig. Möglicherweise kostet das auch ein bisschen mehr im Moment, Aber Sie hatten es angesprochen, Pandemie, Sie hatten es angesprochen, Suezkanal, Sie hatten angesprochen, Russland. Auf einmal waren wir ja gezwungen, von heute auf morgen viel höhere Preise für beispielsweise Energierohstoffe zu bezahlen. Sowohl die Wirtschaft mit allen Konsequenzen in der Wirtschaft, aber auch jeder Bürger und jede Bürgerin im Privaten. Das müssen wir sicherlich mit übernehmen.
Wir sehen an einem ganz anderen Beispiel, weg von Rohstoffen sozusagen, wie schwer das ist, Industrien wieder zurückzuholen, wenn wir die Preise immer weiter gesenkt haben. Das sehen wir bei den Rohstoffen für Medikamente. Die kriegen wir nur noch aus China und Indien quasi, bis auf wenige Ausnahmen. Und die Anstrengung, jetzt eine Produktion wieder nach Europa zu holen oder gar nach Deutschland zu holen, das dauert Jahre. Was denken Sie denn, Herr Roloff, wie lange werden wir brauchen, bis wir diese Rohstoffstrategie so umgesetzt haben, wie die EU sie jetzt skizziert, mit diesen drei Parametern und nur 65% aus einem Land importieren, bitte?
Naja, man hat sich ja selber relativ ambitionierte Zeitvorgaben gesetzt, ja, mit 2030, 2040. Ich sag mal so, wenn wir das hinkriegen, stufenweise, dann bin ich froh. Ich befürchte, dass es ein bisschen länger dauern wird, bis es abschließend funktioniert. Aber es ist natürlich auch eine Frage von Einzelfällen, von einzelnen Rohstoffen, von den Lieferketten einzelner Länder und Industriezweige und so. Also es ist ja nicht so, dass die Umsetzung eins zu eins so passieren muss. Aber gerade weil er so ambitioniert ist, wenn er entsprechend beschlossen wird, ist es so, dass ich froh bin, wenn der Plan einzuhalten ist. Aber da spielen ja auch andere Sachen mit rein. Also gerade das Thema Recycling, nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die wir dieses Jahr machen und so weiter, da macht man sich bei der Industrie immer noch nicht wahnsinnig beliebt, wenn man sagt, könnt ihr Produkte nicht vielleicht so machen, dass man Teile davon recyceln kann, von verbindlichen Rezyklatquoten ganz zu schweigen. Aber der Hinweis, alles, was man recyceln kann, muss man nicht neu abbauen und neu produzieren und kann man an Rohstoffen sparen, klingt profan, ist aber in den Business Cases noch ein bisschen unterrepräsentiert.
Die Debatte kenne ich seit mehr als 20 Jahren, scheitert immer im Preis, oder?
Eben, ja, weil es im Zweifel immer noch billiger ist, wegzuschmeißen und neu zu machen, verkürzt gesagt. Und das können wir uns nicht mehr lasten.
Herr Steinbach dazu.
Also, ist, glaube ich, ganz wichtig, wirklich die Frage, wie schnell setzen wir das um? Daran werden wir uns messen lassen müssen in Europa. Der andere Aspekt finde ich aber auch, ich meine, China, Russland und der Rest der Welt schaut natürlich auch auf Europa, was machen die da? Und das finde ich auch eine richtige Signalwirkung. Ich glaube, China guckt schon genau, was steht da in dem Critical Raw Materials Act drin. Wie kann ich denn auch künftig Geschäftspartnerschaften zu Europa halten? Wie stark drehe ich jetzt die Schraubzwinge an? Also von der Seite ist vielleicht nur ein kleiner Teil, aber ich finde ihn auch nicht ganz unbeträchtlich. Und ich finde natürlich auch, wenn das jetzt diskutiert wird in der Gesellschaft heute auf diesem Panel, es wird schon zu einem Umdenken in der Gesellschaft führen. Dieser technische Aspekt, die Realisierung ist ein ganz wichtiger, aber die anderen beiden Aspekte, finde ich, sind auch schon mit wichtig.
Frau Lauenroth, dieser EU Critical Raw Materials Act, der sieht, wenn ich es recht weiß, auch vor, dass große Unternehmen in regelmäßigen Abständen quasi ihre Lieferketten auf Resilienz prüfen lassen müssen. Das heißt, da wird untersucht, haben die genug von den kritischen Rohstoffen vorrätig oder haben sie genügend Lieferanten, falls einer ausfällt, damit trotzdem nicht gleich die Werkstore zubleiben müssen. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, nicht alle Unternehmen sind glücklich darüber, wenn es plötzlich staatliche Interventionen gibt, die ihnen vorschreiben, mit wem sie unter welchen Konditionen Handel betreiben dürfen. Das ist auch ein Thema, was sich bei der China-Strategie der Bundesregierung, die seit Monaten entwickelt wird und von der wir vielleicht bald mehr wissen, sicher auch niederschlägt. Wie spiegelt sich das auf Ebene des BDI wider? Also gibt es bei Ihnen eine Mehrheit an Mitgliedsunternehmen, die sagen, ja, wir finden es gut, wenn der Staat sich da einmischt, weil so wie wir es früher gelöst haben, geht es nicht mehr? Oder gibt es vielleicht auch ein paar große Player, die nach wie vor denken, naja, wir machen Business as usual und solange das China-Geschäft läuft, machen wir weiter?
Ja, ich würde sagen, es ist differenziert. Also zum einen findet diese Art Stresstest sozusagen unternehmenintern ja schon statt im Rahmen des Risikomanagements. Das heißt, gerade große aktiennotierte Unternehmen sind letztendlich auch gesetzlich oder durch Regularien sowieso schon dazu angehalten. Das heißt, die berichten gegenüber ihrem Board. Also das ist jetzt letztendlich nicht so wahnsinnig neu. Das wird jetzt quasi nochmal expliziter dort im Critical Raw Materials Act festgesetzt. Was wir kritisch dabei sehen, ist das Ansinnen der Kommission, quasi aggregierte Daten dieser Stresstests unternehmenintern oder für bestimmte Wertschöpfungsketten dann zu publizieren, zu veröffentlichen. Weil das natürlich sehr extrem die Vulnerabilitäten, also die Verwundbarkeiten darlegt und halt auch im Verhandeln mit internationalen Partnern benachteiligend sein kann. Deswegen sagen wir hier, müssen wir sehr vorsichtig agieren. Nicht ohne Grund ist in vielen anderen Ländern auch das Thema Rohstoffversorgung Teil nationaler Sicherheit. Wir sehen das auch so. Die Bundesregierung arbeitet ja auch parallel an der nationalen Sicherheitsstrategie. Und gerade das Thema Rohstoffsicherung ist halt ein Aspekt nationaler Sicherheit. Das heißt, man muss sehr vorsichtig da agieren, was man letztendlich wie in welcher Art und Weise auch veröffentlicht. Also da müssen wir, glaube ich, einen pragmatischen Ansatz finden, der sozusagen mit Blick auf diese sensitiven Daten und auch einem Anspruch auf Transparenz gerecht wird.
Eine Frage an den Geologen Volker Steinbach. Vor ein paar Wochen ging so ein Aufatmen durch Europa, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, weil in Kiruna sind große Vorräte von seltenen Erden gefunden worden. Ist das ein Aufatmen, weil das ist jetzt wirklich ein nennenswerter Fund, oder liegt das Aufatmen eher daran, Kiruna liegt in Nordschweden, dünn besiedeltes Gebiet, ist ohnehin ein Bergwerk mit einer Stadt drumherum, also kann man relativ leicht und wahrscheinlich ohne besondere Akzeptanzprobleme erschließen. Können Sie uns diesen Fund mal einordnen, der so richtig durch die Schlagzeilen gegangen ist?
Also Kiruna, das war schon viele Jahre, Jahrzehnte fast bekannt, dass dort auch seltene Erden vorkommen. Das ist jetzt von Schweden nochmal neu bewertet worden, auch von den Unternehmen. Von der Seite lagen neue Explorationsergebnisse vor. Und in der Tat ist es interessant, dass wir in Europa eben auch seltene Erden vorkommen haben. Man muss natürlich, Sie fragen, wie kann man das international einordnen? Das ist ein kleiner Stein in die richtige Richtung. Das wird alleine nicht ausreichen und es wird natürlich auch lange dauern, bis man diese seltenen Erden gewinnen kann, separieren kann, zu Metall verarbeiten kann. Wir haben es noch nicht gelöst damit. Dass wir sowas in Europa haben, finde ich wichtig. Wie sich das Projekt weiterentwickelt, muss man natürlich sehen. Es gibt auch weitere seltene Erdenvorkommen, die interessant sind in Südschweden. Es gibt weitere seltene Erdenvorkommen vom Volumen viel größer in Südgrönland. Da ist natürlich auch dann die Frage, arktische Bedingungen, unter welchen Bedingungen kann ich das abbauen, wo kann ich das Haltmaterial lagern etc. Es war jetzt natürlich auch von den Medien besonders gepusht worden aus unserer Sicht. Aber interessantes Projekt, wird das gesamte Problem nicht lösen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also durchaus positiv.
Herr Roloff, ich würde Ihnen noch eine Frage gern stellen im Kontext, der gerade schon gefallen war. Neue Rohstoffpartnerschaften, man muss auch zum Beispiel nach Ländern in Afrika schauen, um da Kontakte aufzubauen. Schauen wir mal auf das konkrete Beispiel Kongo. Ich habe gelesen, dass die deutsche Automobilindustrie einer der größten Kunden für Kobalt und Lithium aus dem Kongo ist. Jetzt ist es ja so, dass die EU, aber ich glaube auch Deutschland, reichlich Entwicklungshilfegelder auch in den Kongo überweist. Und bei manchen, und ich glaube, ich habe das auch beim BDI so ähnlich gelesen, ist jetzt die Frage, okay, wenn wir denen schon Entwicklungsgelder bezahlen, können wir die nicht vielleicht dafür binden, dass die ihre Stromnetze ausbauen, damit sie künftig mehr Kobalt und Lithium produzieren können, was sie dann uns exportieren können. Die Frage ist letztlich, werden wir künftig nicht umhinkommen, Entwicklungshilfe und diese Rohstoffsicherung vielleicht vernetzter zu denken? Führt da überhaupt ein Weg dran vorbei? Weil andere Länder wie China machen sowas ja zum Beispiel schon sehr konsequent.
Das machen die. Jetzt tritt man aber den Chinesen, glaube ich, auch nicht zu nahe, dass wir sagen, wir haben schon noch mal ein bisschen andere Standards, sowohl als Demokratie als auch im Umgang mit unseren PartnerInnen. Und jetzt zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir möglichst günstig an die ganzen Rohstoffe in zum Beispiel Afrika, um in Ihrem Beispiel zu bleiben, kommen, plündern die aus. Ich darf es etwas verkürzt sagen. Und wenn da nichts mehr zu holen ist, dann gehen wir wieder. Ist natürlich nicht unser Anspruch. Und auch der EU Critical Raw Materials Act sagt ja, und das wird in die Umsetzung noch mal ein bisschen ambitionierter machen, dass man auch die Wertschöpfung in den Partnerländern entsprechend unterstützen will und aufbauen will. Das bedeutet eine Einzelvereinbarung mit dem Kongo, dass man sagt, wir unterstützen euch auf Augenhöhe, aber es wäre schon günstig, wenn ihr euer Stromnetz ausbaut, damit das dann und dann auch wieder Folgen hat. Und das kann man ja auch vereinbaren. Also man kann ja auch Zielgrößen festsetzen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Afrika sich als Rohstoffbatterie Europas oder des Westens oder wie auch immer man es definieren möchte, versteht. Und das muss auch immer Teil unserer Abwägung sein, weil ja, natürlich brauchen wir möglichst viel, möglichst schnell, möglichst günstig, aber nicht um jeden Preis.
Frau Lauenroth, deckt sich das so mit dem, was dem BDI vorschwebt?
Naja, ich würde sagen, wir können es uns auf jeden Fall nicht leisten, nur mit ganz befreundeten Ländern und auch Ländern, die komplett unsere Standards haben, zu agieren. Das funktioniert einfach nicht, schon allein, weil wir sozusagen Rohstoffvorkommen in bestimmten Ländern bevorzugt haben oder dort die Förderung und Weiterverarbeitung stattfindet. Gleichzeitig müssen wir oder wollen wir ein anderes Angebot machen als die Chinesen. Das ist richtig. Speziell im Kongo sind die Chinesen sehr stark investiert. Jetzt kommen auch weitere Player sozusagen stärker dahin, aus Australien, aus Amerika und so weiter. Und die Frage ist natürlich tatsächlich immer, sagen wir kategorisch Nein? Seitens der Entwicklungszusammenarbeit, auch seitens der GIZ und so weiter, finden Projekte auch mit der BGR zusammen im Kongo statt, die genau darauf setzen, dass man letztendlich halt Standards verbessern kann und in Projekten auch diese Heranführung schafft, eine bessere Governance schafft, also Regierungsführung auch in dem Bereich. Das ist natürlich mühsam und das ist letztendlich auch, ja, man befindet sich dann auch in einer gewissen Art von Dilemma, weil man sozusagen die Standards, die man selber hat, dort vor Ort nicht so findet und gleichzeitig natürlich irgendwie die Frage ist, findet man eine Art von Zusammenarbeit, Zusammenkunft vielleicht auch mit anderen Partnern wie den Amerikanern, mit anderen europäischen Ländern, Australiern und so weiter, wo man eine Vereinbarung auch mit den kongolesischen Behörden und Akteuren hat, wo man sagt, okay, wir schnüren hier ein Paket und schaffen halt auch ein anderes Angebot. Also ich glaube, da muss man sich auch ehrlich machen in der Diskussion, dass wir es uns auf jeden Fall nicht werden leisten können, wie gesagt, nur mit Kanada und Australien, so schön das wäre, quasi zusammenzuarbeiten, sondern auch mit anderen Ländern. Und von daher plädieren wir ganz stark für diese Verzahnung von Entwicklungszusammenarbeit und Rohstoffförderung, in dem Sinne, dass man halt, wie gesagt, attraktive Pakete schnürt und eher im Duktus einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe, einer sozusagen Transformation, die man unterstützt, auch über Entwicklungszusammenarbeit einer Interessensgemeinschaft zusammen agiert. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich noch mehr Potenzial, das man noch heben kann, was wir in der Vergangenheit sozusagen nicht so brauchten und vielleicht jetzt stärker da auch noch mal reinschauen müssen.
Mit Blick auf die Uhr müssen wir zur Schlussrunde kommen. Und da würde ich gerne, ich glaube, weil klar geworden ist, wir haben wahrscheinlich ein paar kritische Jahre vor uns, das nochmal verdichten. Also kritische Jahre, weil wir einerseits stark wachsende Rohstoffbedarfe in manchen Bereichen haben für neue Technologien, die wir wollen. Und weil wir andererseits in der Diskussion festgestellt haben, es wird viele Jahre dauern, um die eigenen Kapazitäten da hochzufahren, wenn wir das wollen. Das heißt, es gibt so eine Art Tal der Tränen. Und meine Abschlussfrage an Sie, Herr Steinbach, wäre, wie kommen wir am besten über diese nächsten 10 bis 15 Jahre, damit nicht irgendwo Fabriken stillstehen müssen, weil kritische oder strategische Rohstoffe nicht geliefert werden können? Was würden Sie sagen?
Aus meiner Sicht sind das natürlich ganz unterschiedliche Ansätze, die wir, glaube ich, alle bedienen müssen. Heimische Bergbauproduktion in Deutschland, Europa, diversifizieren von Lieferketten, langfristige Lieferverträge abschließen, Rohstoffländerpartnerschaften, Kreislaufwirtschaft stärken, Recycling stärken, Fachkompetenz aufbauen, MINT-Fächer. Sagen Sie Ihren Kindern, Enkelkindern, Ihren Freunden, studiert Geowissenschaften, Rohstoffwirtschaft, Metallurgie etc. Das brauchen wir dringend. Und last but not least, ich glaube, das ist wirklich aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Wir müssen Akzeptanz für jegliche Art von Rohstoffprojekten schaffen. Für die Recyclingprojekte, für das Recyceln von Handys, von Autos, aber bitteschön auch bis zum Bergbau.
Herr Steinbach, ganz herzlichen Dank für diese letzte Einschätzung. Mit Blick auf die Uhr müssen wir hier einen Strich machen. Vielen Dank für diese spannende Diskussion. Vielen Dank an die Panelisten hier auf dem Podium und Panelistinnen, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke, dass Sie hier waren. Einen schönen Abend noch zusammen.
Sie hörten einen Mitschnitt des 89. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten Anne Lauenroth, Senior Managerin für Rohstoffpolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI. Sebastian Roloff, SPD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Mitglied des Wirtschaftsausschusses und Dr. Volker Steinbach, Vizepräsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR. Moderation: Andreas Sendker, Die Zeit und Ralf Krauter, Deutschlandfunk.